So, ich würde sagen, das reicht jetzt der Anmoderation. Thomas, ich freue mich auf deinen Vortrag. Wir freuen uns alle auf deinen Vortrag. Ich würde sagen, wir heißen ihn schon mal herzlich willkommen mit einem großen Applaus.
Wunderbar. Ihr könnt mich hören. Okay, actually, because this is...
Weil das ein europäisches Thema ist, werde ich diesen Vortrag auf Englisch, auf Deutsch halten und es gibt eine deutsche Übersetzung. Aber ich werde es jetzt auf Englisch vortragen. Gibt es hier jemanden? Okay, dann lass es uns auf Englisch machen, wenn das okay ist. Gibt es hier jemanden, die es nicht auf Englisch verstehen würden? Es gibt eine Übersetzung ins Deutsche, also wenn ihr das Englische nicht versteht, dann holt euch einfach einen Kopfhörer und da wird es übertragen. Es gibt dort einige monetäre Begriffe, deswegen holt euch wirklich die Kopfhörer. Ich bin Thomas Lohninger, ich bin der CEO von Epicenter Works. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation Wir sprechen jetzt über verbindliche Richtlinien, die zu uns den Weg finden werden. Und es werden sogar drei Stück sein. Und zwar die digitale Identität. Da sind wir schon 2 Jahre im Prozess. Der digitale Euro. Und dann gibt es noch einen dritten, nämlich das Recht auf Zugang zu Bargeld. Da gibt es sehr viele nationale Debatten, auch in Deutschland und Österreich. Und dort wird es auch rechtliche Themen zu geben. Wir fangen an mit der europäischen Identitätsreform der EU. Also, das ist eine Verordnung. Es wird direkt gültig in allen EU-Mitgliedstaaten. Es wird alle nationalen Regelungen übertreffen, denn die Verordnung findet sofort Anwendung. Was ist der Plan der europäischen EU? Es geht um eine komplette Harmonisierung über der gesamten Europäischen Union, die dann überall gleich funktionieren wird. Was macht es? Es wird dann eine europäische digitale persönliche Brieftasche geben. Diese Software, meistens dann eine App auf unseren Smartphones, werden wir uns holen als Inhaber. Dort wird es unsere Impfungen, Führerscheine, Personalausweise geben und es können beliebige Herausgeber dort etwas hineinspeichern, also auch zum Beispiel Hotelbuchungen oder Automietungen oder Bankzugangsdaten. Und es ist auch auf der anderen Seite offen, also die vertrauenden Parteien. Es wird Regierungen geben oder Steuern, die das nutzen können. Man kann damit ein Taxi bestellen. Man kann damit beweisen, dass man eine Hotelbuchung hat oder einen Restauranttisch gebucht hat. Und beide private und öffentliche Sektoren sind damit gemeint. Und es wird von staatlicher Seite herausgegeben. Das fasse zusammen. Der Funktionsumfang ist eine universelle Infrastruktur, um identifizieren, authentifizieren und Attribute zu verifizieren für legale und natürliche Personen im vis-à-vis Verwaltung und im privaten Sektor. Und man kann damit rechtlich bindende Verträge unterzeichnen, online und offline, also direkt vor Ort oder übers Internet. Und man sieht hier schon ein grundlegendes Problem. Es wird ein Stück Technologie sein, der überall anwendbar sein wird. Und das heißt, alle werden eure Identität sehen können. Es wird zum Beispiel von Mobilfunkanbietern verwendet werden, um zu überprüfen, wer ihre Kunden sind oder Banken, die auch verpflichtet sind, euch zu identifizieren. Jede Art von Altersverifikation, wenn ihr Alkohol kaufen wollt oder Tabak. Und es gibt verschiedene Vorschläge, die Online-Plattformen dazu zwingen könnte, die Altersverifikation auf Webseiten durchzuführen. Und das könnte am Ende das Werkzeug dafür werden. Und auch im Medienbereich, also zum Beispiel Zeitungen, Abos, bezahlen von 20 Euro im Monat für eure Abonnements, für all diese Dinge wird das verwendet werden können? Oder Kreditwürdigkeitsüberprüfungen, zum Beispiel von der Schufa. Und die EU möchte, dass 80% Marktdurchdringung bis 2030 erreicht werden wird. Also ab 50-60% wird es sehr interessant für den privaten Sektor, um damit zu interagieren, weil es ein günstiger Weg sein wird, seine NutzerInnen zu identifizieren. Und die Verwaltung eurer NutzerInnen wird dadurch deutlich erleichtert. Und die EU tut auch hier einiges, um das Ganze zu bewerben. Beispielsweise diese großen Online-Plattformen, die ihr hier seht, werden verpflichtet werden, diese europäische digitale Identität als Login-Möglichkeit anzubieten. Das ist nicht gestern passiert. Der Vorschlag zu dieser Verordnung kam im Juni 2021. Und hier seht ihr den Zeitplan, was alles bisher passiert ist. Und wir sind jetzt in der finalen Phase der Ausführung. Parlament, die Kommission.
Gerade jetzt haben wir die spanische Präsidentschaft. Ihr erinnert euch, es war eine kurzfristige Wahl in Spanien. Und um 2025 bis 2026 herum werden die Regierungen dazu gezwungen sein, ihren Bürgerinnen und Bürgern dieses Brieftasche anzubieten. Was ist die treibende Kraft hinter der Reform? Angenommene und erhoffte Effizienzzugewinne, blinder Digitalisierungsglaube, diese sind ein großer Treiber für Konservative und das Potenzial für Kontrolle und Einsicht in alle Bereiche des Lebens von den Bürgerinnen und Bürgern ist sehr groß. Man kann Transaktionen sehen, man kann sehen, wann man mit dem Behörden interagiert, welche Reiserouten man benutzt, physikalische Interaktionen, ob man in einem Restaurant ist oder es ist wie eine Art Panoptikum, man kann von überall gesehen werden. Warum wir wirklich hier sehen, wenn wir hier das nicht tun, dann werden es Google und Apple tun. Die haben bereits diese Brieftaschen und Identifizierungslösungen. Das heißt, die Kommission versucht dem vorauszugreifen. Und zuletzt wisst ihr alle, dass wir in dem Zeitalter von großen Sprachmodellen leben. Und sie werden versuchen, damit zu ersetzen, dass wir Captchas lösen müssen und beweisen, dass wir ein Mensch sind. Ich habe darauf hingewiesen, dass diese EIDAS-Reform nur ein Teil eines Puzzles ist. Wir haben den europäischen Gesundheitsraum, wo man medizinische Aufzeichnungen und Rezepte und Apothekenverschreibungen sieht. Man bekommt seine Führerscheinzulassung als eins der Attribute, die berüchtigte Chatkontrolle und Alterskontrolle und Altersnachweis wird dabei beteiligt sein. Zwei Jahre seit Beginn der Reform. Was ist jetzt auf dem Tisch? Das größte Problem ist, dass diese ganze Konstruktion nicht beobachtbar ist. Dieses Konstrukt kann uns in alle Bereiche reingucken. Wenn ihr euch erinnert, dass wir auf der Corona-Warn-App diese QR-Codes hatten, um nachzuweisen, dass wir geimpft waren, sehen wir alle, dass wir in dieses System nicht reingucken konnten und mussten ihm einfach vertrauen. Und Impfzertifikate sind nur eins dieser Attribute, die in diesem System laufen werden.
Aber ein paar gute Nachrichten. was wir bisher gesehen haben, eine Seriennummer für Menschen, die Verfolgung und Profilierung auf einer bisher nie gesehenen Umfang durchzuführen. Es wäre wie eine soziale Gesundheitsnummer, aber nicht nur im Gesundheitssektor, sondern überall. Es wäre wie ein Supercookie, der euch überall hinverfolgt und es keine Opt-out-Möglichkeit gibt. Das war ein Punkt, wo wir wirklich stark dagegen gekämpft haben, diesen Vorschlag der Kommission so durchzubekommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diesen eindeutigen Identifikator herauszubekommen. Das nächste, was wir von der Liste streichen können, ist Quarks. Was sind Quarks? Wenn ihr in 2005 bis 2009 im Internet wart, dann habt ihr euch vielleicht erinnert an diese erweiterten Überprüfungen in eurer Browser-Adresszeile erinnern. Und die sind fehlgeschlagen. Und jetzt verwenden wir eine andere Technologie, um das Eigentum über eine Webseite, eine URL zu beweisen. Und es soll dort einen öffentlichen Speicher von Zertifikaten geben. Man konnte das Besitzen von Google.com oder von der Deutschen Bahn faken, wenn man im Root-Zertifikatspeicher des Browsers ist. Und das ist natürlich ein Werkzeug für sehr viel Überwachung und für Man-in-the-Middle-Angriffe Überwachung. Und wir haben es geschafft, im Juni diesen Teil streichen zu lassen. Der einzige Artikel dieser Reform, bei dem wir Unterstützung von anderen Akteuren hatten, es gab welche, die haben nur daran gearbeitet, das hier loszuwerden. Und alle, die einen Browser haben oder Nichtregierungsorganisationen und die haben daran gearbeitet. Wir haben uns aber bisher nicht so darauf fokussiert. Um zu verstehen, wie wir das begründet haben, muss man das Risiko der Überidentifizierung verstehen. Aktuell können wir viel tun, um mit anderen Menschen zu interagieren, wenn wir zum Beispiel anonym Bargeld austauschen. Oder selbst wenn man gefragt wird, seinen Namen auf einem Stück Papier zu schreiben, kann man sich einen falschen Namen ausdenken. Man kann ein Pseudonym nehmen oder ihn falsch schreiben. Und das sind alles Möglichkeiten, wie man bisher seine Privatsphäre bewahren konnte. Mit diesem System ist es kryptografisch verhindert, dass man sich ein Pseudonym zulegen kann. Diese Überidentifizierung macht die Anonymität, die wir heute genießen können, unmöglich. Und das Risiko ist wirklich unvorhersehbar. Und hier wurden wir vom Europäischen Datenschutzbeauftragten unterstützt mit folgendem Statement. Der hat gesagt, man kann nicht einfach diese Brieftasche in die Welt setzen und dann auf Zustimmung der NutzerInnen stimmen, sondern man muss es einschränken, was Menschen, NutzerInnen, jemanden fragen dürfen. Zum Beispiel, wenn ich dir nur einen Hotelraum vermiete, warum muss ich dann bestimmte Daten von dir haben, die dafür nicht relevant sind? Und da haben wir wirklich sehr stark für gekämpft und das war leider ein Punkt, wo das Parlament nicht auf unserer Seite war, weil die geschäftlichen Interessen einfach zu stark dagegen waren. Und was auch die Datenschutz-Community hier vorweist, ist, diese Zustimmung ist oft nicht optional. Diese Okay- oder Zahle-Knöpfe sind keine wirkliche Zustimmung. Wenn du spät in der Nacht irgendeinen Zugang brauchst, dann wirst du nicht ablehnen. Oder wenn du an einer Grenze bist, dann wirst du nicht ablehnen, wenn du dann vielleicht nicht das Land betreten darfst. Und gerade marginalisierte Gruppen werden davon stark betroffen sein. Zweitens, Richtlinien zu echten Namen, zu bürgerlichen Namen. Da gab es viele Gesetze, die wir schon auf nationaler Ebene gesehen haben, zum Beispiel in Deutschland im Jahr 2000, in Österreich im Jahr 2019. Die Prämisse ist quasi, wenn du im Internet irgendetwas posten willst, dann gib uns erstmal deine echte Identität, zum Beispiel in einem Internetforum. Und das ist fehlgeschlagen, weil es einfach sehr teuer ist, jemanden zu identifizieren. Wir sprechen hier von einzelnen oder zweistelligen Eurobeträgen für die einmalige Identifizierung einer Nutzerin. Und das würde viele Foren zum Beispiel ökonomisch nicht mehr tragfähig machen. Und das hier wäre dann aber eine Möglichkeit, wie diese Echtnamenpflicht günstig durchgesetzt werden könnte. Und das wäre eine massive Veränderung, wenn jetzt plötzlich günstig diese Identifizierung möglich wäre. Was wir aber geschafft haben in den Text des Parlaments ist, dass es ein Gesetz geben muss, das besagt. Also Facebook würde zum Beispiel es lieben, in ihre Richtlinie zu schreiben, du musst deinen echten Namen angeben. Pseudonyme sind verboten. Und das, was wir hier geschafft haben, ist, dass es nur dann möglich ist, wenn es eine rechtliche Verpflichtung dazu gibt, seine Kunden zu kennen.
Eine andere wichtige Sache ist der Zugang zu Dokumentationsdiensten. Das inkludiert jedes einzelne Individuum, nicht nur alte Menschen, die Smartphones nicht benutzen wollen oder können, oder auch zum Beispiel sehr junge Menschen haben können oder können kein Smartphone benutzen. Das marginalisiert viele Menschen, und wenn wir den analogen Prozess abschaffen, dann gibt es niemanden mehr, kein Gebäude mehr, wo wir hingehen können, um mit einem Mensch reden und Papier ausfüllen können. Es ist sehr schwer oder sogar unmöglich, einen analogen Prozess wieder zurück einzuführen. So, wenn wir die jetzt abschaffen, könnten wir sie für immer verlieren. Das ist eins der Dinge, die wir eingeführt haben als ein Sicherheitsmechanismus, eine Verhinderung von Marginalisierung. Und es ist wichtig für alle Instituten, dass wir uns retten, wenn wir uns nicht aussuchen, das Wallet, also die Brieftasche, nicht zu benutzen. Und wir dürfen nicht gehindert oder verboten werden, dieses analoge Weg zu benutzen. Und wenn es jemand sich dem widersetzt, könnte man damit vor Gericht ziehen und schützt vor Gericht, und um Menschen zu schützen, die sich bewusst entscheiden, diese Brieftasche nicht zu benutzen. Ein Zero Knowledge, also Nichtwissen-Beweis, heißt, dass ich beweisen kann, dass ich zum Beispiel über 18 bin, und um dazu muss ich nicht wissen, dass ich in einem bestimmten Postleitzahlenbereich lebe oder wie alt ich wirklich bin. Und weil wir hier in einer IT-Security- und Hacker-Konferenz sind, möchte ich kurz das große Potenzial für Sicherheitslücken ansprechen. Diese Geschichte wäre eine große kritische Infrastruktur. Wenn das System ausfällt, könnte man kein öffentliche Transportation benutzen, man kann nicht zum Hotel einchecken, wenn man ein Tourist ist, kann man nicht ins Hotel einchecken, man kann nicht in seinen Bankaccount einloggen, und vieles davon wäre plötzlich nicht mehr zugänglich für Menschen, wenn wir diesen Single Point of Failure hätten, und es wäre ein großes Ziel für Kriminelle, um den Großteil der Menschen, der reichsten Teile der Welt angreifen zu können. Dieses hier ist eine echte Präsentation für den Zeitablauf. Sie haben versucht, den Zeitplan im Rahmen zu halten. Ich beantworte gerne technische Fragen in der Frage und Antwort Runde. Es ist ein absolutes Desaster, und es wäre eine Open Source Implementierung der Kommission in dieser Brieftasche, und vielleicht sehen wir auch die von ihren nationalen Parlamenten und nein, das Parlament hat gesagt, es muss Open Source sein.
Jetzt möchte ich kurz darüber sprechen, wieso es von uns keine große Beschwerde gab. Als dieses Gesetz im Juni 2021 rauskam, haben wir erstmal ein halbes Jahr gewartet und gefragt, gibt es hier irgendwen, der daran arbeiten will? Und das war nicht der Fall. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Wir haben Papiere veröffentlicht und wir haben unsere Netzwerke genutzt. Wir haben in Deutschland verschiedene Stellen angeschrieben und niemand wollte daran arbeiten. Und jetzt steht es für nächstes Jahr im Programm. Und wir können das nicht alleine stemmen, eine Kampagne hier aufzustellen. Wir brauchen Partner. Und man braucht Leute vor Ort. Es wäre eine bessere Welt, wenn wir das nicht haben. Und wenn wir wollen, dass Leute diesem System vertrauen, dann und das Argument, dass Facebook und Apple das tun würden, das ist in Europa ein sehr starkes Argument, weil die großen Technologiekonzerne der Teufel sind und dann wird es sehr schwierig, dagegen eine Mehrheit zu bekommen. Und das jetzt abzulehnen, wäre für Europa zwar jetzt erstmal besser, aber es wird immer wieder kommen. Und jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, nationale Systeme zu verhindern. Und dieses europäische System wäre schon mal eine große Verbesserung gegenüber den nationalen Lösungen, die es jetzt gibt. Und ich kann mich nicht nur auf Deutschland konzentrieren, ich mache das für ganz Europa. Im Frage-Antwort-Teil werden wir jetzt nochmal über Bargeld reden. Es gibt ein Gesetz, das uns das Recht auf Bargeld gibt und das HändlerInnen verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Und ich liebe dieses Gesetz, denn das würde diese Debatte beenden. Man bräuchte das nicht im Grundgesetz und dieses Gesetz würde Probleme in diesem Bereich lösen. Man kann keine Verpflichtung für den digitalen Euro einführen, wenn man keine Verpflichtung hat, Bargeld anzunehmen. Und zusammengefasst, die Verfügbarkeit von Bargeld in Form von Bargeldautomaten, das muss überall in allen Mitgliedstaaten verfügbar sein. Und Mitgliedstaaten sind dann verpflichtet, Zugang zu Bargeld sicherzustellen. Und Käufer sind dann verpflichtet, Geld nicht einseitig auszuschließen. Wenn jemand mit einer 10 Euro Bargeld ankommt, dann darf man nicht sagen, nein, ich akzeptiere nur Visa. Es gibt natürlich auch Ausnahmen zu der Verpflichtung, Bargeld zu akzeptieren. Zum Beispiel darf es temporär ausgesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man mit 200-Euro-Scheinen einen Betrag von 3 Euro bezahlen will, dann kann man das ablehnen, weil man kein Wechselgeld dafür hat. Aber das muss dann immer temporär begründet sein. Man kann also kein grundsätzliches, kein Bargeld akzeptiert Schild anbringen. Und das müssen wir wirklich beschützen, das Recht auf Bargeld. Und ein anderer hässlicher Teil wäre, dass es noch mehr Ausnahmen für die Pflicht zur Annahme von Bargeld gibt. Also immer wenn ihr so ein Schild seht, nur Karten, kein Bargeld. Das würde der Vergangenheit angehören, wenn diese Verordnung akzeptiert wird im Juni diesen Jahres. Und zusammengefasst, es gibt eine schwache Verpflichtung, Bargeld anzunehmen. Es gibt viele Hintertüren bei der Durchsetzung. Es gibt wenig Transparenz und es gibt keine wirklichen definierten Wege für Beschwerden. Und Nichtregierungsorganisationen sind ausgeschlossen. Und man kann sich zwar beschweren, aber dass du persönlich in deinem Fall dann Hilfe bekommst, ist nicht garantiert. Genug hierüber, lass uns über den digitalen Euro sprechen.
Also, das Wasser war ein Fehler. Lasst mich zuerst sagen, die Europäische Zentralbank ist nicht früh dran. Wir haben in vielen Ländern der Welt Zentralbanken. Manchmal sind es Forschungseinheiten, manchmal sind es komplettes Zahlungssystem. Es gibt mehrere Karten, die das Systemzustand anzeigen. Es gibt viel Parallelen zu dem Kryptowährungsbewegung, aber es ist eigentlich doch anders. Einige Jahre vor der Pandemie hat Facebook ihre eigene Kryptowährung angekündigt, das Libra. Und das gab große Unruhe. Und wir hören oft von Zentralbanken, warum braucht man digitales Geld und nicht bloß Papiergeld? Weil so viel von unserem Zahlungsverkehr digital ist. Glaubt es oder nicht, egal ob es jetzt unser Bankkonto oder Kreditkarte ist, es ist kein echtes Geld, sondern es ist einfach nur ein Versprechen, dass eine Bank das bezahlt, und wir müssen dieses Bezahlsystem unter Kontrolle halten. Von einer EU-Perspektive aus wollen wir nicht, dass Visa und Mastercard und andere amerikanischen Firmen das Online-Zahlungssystem komplett beherrschen. Das heißt, es gibt auch einen Souveränitätsanspruch der EU-Kommission, das hier gemacht wird. Lasst uns gucken, was das in der Praxis bedeutet. Jedes Geschäft muss einen digitalen Euro akzeptieren, es sei denn, sie sind sehr klein, also weniger als 10 Angestellte und weniger als 2 Millionen Umsatz pro Jahr. Nicht-Profit-Organisationen sind auch ausgenommen. Aber wenn man digitale Bezahlung akzeptiert, muss man auch den digitalen Euro annehmen. Die Kommission kann mehr Ausnahmen dazu legen über die Zeit. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Kreditkarten nur only und kein Bargeld. Wenn das sagt, wir haben nur Bargeld akzeptieren, dann müssen sie auch den digitalen Euro bezahlen. Für uns als Kunden gibt es keine Extrakosten, aber für den Verkäufer kommen wahrscheinlich Extrakosten dazu. Sehr wichtig ist, der digitale Euro kommt in zwei Formen, online und offline. Es ist wichtig zu sagen, das ist kein Blockchain-Geld, es ist kein Konto-Ledger-Geld, es ist eine zentrale Datenbank, und die wird sämtliche Geldmengen von sämtlichen digitalen Euro überhaupt enthalten. Das ist bei Online-Bezahlungen, es gibt auch eine Offline-Variante, die sehr, sehr schlimm ist. Die Kommission hat eine große Umfrage gemacht mit Geschäften und Nichtregierungsorganisationen. Alle haben gesagt, eindeutig, Privatsphäre ist das wichtigste Ding, und das ist das, wo sie am meisten versagt haben. Man ist komplett identifiziert, wenn man als Person oder als Geschäft mit einer Bank interagiert, weil alle diese Zahlungsdienstleister müssen auch den digitalen Euro anbieten. Sie haben einen eindeutigen Identifizierungsmerkmal, was die Person identifiziert oder auch das Gerät und die komplette Transaktionsgeschichte. Und die Bank würde alles wissen. Und das heißt, alles, was auf der rechten Seite dargestellt ist, die Europäische Zentralbank, die Geldwäscheinstitut, die Terrorabwehr und Unterstützungsprovider, würden alle Zugriff haben auf die Zahlungshistorie und die und sie würden deinen echten Namen wissen, aber sie könnten sich nicht als du ausgeben. Aber wenn sie wissen, wer du bist und bei wem du angestellt bist und bei wem du deine Miete bezahlst, wäre es sehr einfach, um dich über andere Wege zu identifizieren. Wenn die Bank bankrott geht und man mal seine Kontenkarten ändern muss, wäre es auch sehr einfach. Wir könnten alles sehen, aber wir versprechen nicht, hinzugucken.
Dieses Desaster war bisher erst der Online-Part. Für den Teil, der offline ist, haben wir ein bisschen mehr Privatsphäre, denn die Europäische Zentralbank hätte trotzdem noch die Europäische Zentralbank, die alles weiß mit eurer Identifikationsnummer. Zum Beispiel, dass ihr 50 Euro für Offline-Zahlungen abgespeichert habt. Und wenn ihr dann das Geld an jemanden übergebt, dann wäre diese Transaktion nicht zentral abgespeichert. Aber wenn die andere Person das wieder umwandeln möchte in Geld, das sie woanders nutzen können, dann wird das registriert. Und das ist natürlich eine schwache Form der Privatsphäre. Und viel hängt davon dann auch von der Implementierung dieses Systems ab. Und wenn man sehr viel darüber gelesen hat, wie digitales Geld funktioniert, dann kennt ihr vielleicht das Problem der doppelten Ausgabe und wie man verhindert, dass man digitales Geld kopiert. Dass man zum Beispiel die gleichen 5 Euro zweimal oder 3 Millionen Mal ausgibt. Und Bitcoin hat das gelöst, indem sie eine verteilte Buchhaltung haben. Hier haben wir eine zentrale Buchhaltung. Offline bedeutet, es gibt kein Netzwerk. Das Einzige, was dort die doppelte Ausgabe verhindert, sind die Secure Enclaves in unseren Geräten. Und das Gesetz sagt dafür, die finale Regelung, das finale Abbuchen von offline-digitalen Euro-Zahlungen soll in dem Moment passieren, wenn die Buchhaltung des digitalen Euros in dem lokalen Speicher des Geräts zwischen Zahler und Zahlungsempfänger aktualisiert werden. Also man könnte das Geld, man vertraut im Grunde genommen komplett den Herstellern dieser Geräte mit Secure Enclaves, dass diese im guten Glauben handeln und nicht die Absicht haben, Geld zu kopieren. Und diese Angriffsoberfläche ist sehr attraktiv für Kriminelle. Und wir reden hier noch nicht mal von Russland oder anderen staatlichen Akteuren, die die Europäische Zentralbank und den Euroraum destabilisieren wollen. Also zusammengefasst, der digitale Euro hat keine Vorteile für die NutzerInnen. Wir konnten wirklich nichts finden, was ein guter Use Case für NutzerInnen wäre. Das ist ein blindes Vertrauen in die Sicherheitselemente in euren Geräten, keine Privatsphäre und absolut unverhältnismäßige zentrale Kontrolle. Es gibt noch Hoffnungen, dass es abgeschafft wird und wir werden in den nächsten Monaten eine Analyse veröffentlichen, aber das ist noch im Entwurfsstatus. Und ich möchte gerne noch andere Nichtregierungsorganisationen mit ins Boot holen. Und das ist erstmal alles über den digitalen Euro. Und jetzt zoomen wir ein bisschen raus. Und zwar gibt es zwischen diesen beiden Reformen Ähnlichkeiten. Die digitale Identität und der digitale Euro haben nur theoretische Privatsphäre-Garantien. Also das müssen wir wirklich auch rechtlich nachbessern. Beide Gesetze sagen nichts über die technische Implementierung oder überhaupt Machbarkeit. Und ich habe euch noch nicht mal erzählt, dass die Europäische Zentralbank entschieden hat, dass wir das Geld drucken und dass wir 8 bis 12 private Unternehmen den digitalen Euro entwickeln lassen. Und danach suchen wir uns die beste Version davon aus. Und es gab eine Ausschreibung von der Europäischen Zentralbank für die Entwicklung des digitalen Euro und Amazon hat diese Ausschreibung gewonnen. Und es wäre wirklich ein Panoptikum in alle Bereiche in unseres Lebens. Und es ist eine billige Ausrede der Europäischen Union, dass die großen Technologiekonzerne das sowieso tun würden und das dann schlechter wäre. Aber jetzt haben wir es dann eben von europäischer Seite. Das wäre jetzt alles für den Vortragsteil und wir haben jetzt noch einen Frage-Antwort-Teil. Und morgen um 11 geht es weiter zum Thema. Und es gibt hier ein Werkzeug, das wir hier im Camp entwickeln, um Mitglieder des Europäischen Parlaments zu kontaktieren. Das nutzen wir zum Beispiel für Chatkontrolle und es ist unter der AGPL-Lizenz. Es kann man relativ einfach einrichten. Kommt einfach zu den Talks zu dem Thema und ich freue mich jetzt auf eure Fragen.
Danke für den wundervollen Vortrag. Wir haben einige Fragen. Ich fange an mit dem Internet, mit dem Signal Angel. Das Internet fragt, ist das sichere Element für die Offline-Variante? Oh. Ausgenommen von dem digitalen Euro. Es könnte sehr sein, dass es eine Ausnahme sein könnte für die digitale Identität, für das Identitätsbrieftasche auch. Und es könnte schlimmer werden, weil Biometrie eine weitere Voraussetzung sein könnte. Das heißt, man braucht ein teures Big-Tech-Telefon und man braucht Biometrie als Identifizierung. Das wäre beides sehr, sehr schlecht. Und wir sagen zu beiden nein.
Okay, nächste Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine einfache Frage. Was machen Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft? Das ist eine gute Frage. Es soll Interoperabilität geben zwischen den persönlichen Brieftaschen. Man könnte also eine schwedische und belgische Brieftasche haben. Oder man könnte die eine im anderen haben. Und vollständige Interoperabilität ist vorgesehen, aber die Portabilität von Daten hängt von der technischen Machbarkeit ab. Also, dass man zum Beispiel ein quelloffenes Brieftasche haben kann, das müssen wir noch klären. Aber doppelte Staatsbürgerschaft sollte möglich machen sein.
Ich habe eine eher technische Frage. Über die digitale Brieftasche. Wenn ich nicht falsch liege, wäre das Standard-Framework das Gehorchen des VVC-Standard? Siehst du irgendein Argument, um das rauszuverhandeln? Im Vergleich zu verpflichtenden Blockchain-Dingern? Ja, du bist total richtig. Ich habe das nicht inkludiert. VCV, riesige Multimillionenhaufen für EIDAS, enthält all die Sozialversicherungsdinge von ganz EU, um zu sichern, ob jemand es wenig in Geld. Du liegst richtig mit dem Referenzframework. Wir haben ein ganzes Konsortium für europäische Blockchain, das stark beeinflusst, was die Projekte beeinflusst. Wir hatten einen Workshop von den deutschen Behörden und über die EIDAS-Implementierung und sie haben stolz gesagt, wir haben beschlossen in Deutschland, dass wir keine Blockchain benutzen würden. Und sie haben gesagt, das ist nicht wirklich hilfreich, wenn die EU vorschreibt, Blockchain zu benutzen. Das Problem ist, das wird auf dem EU-Level beschlossen und was ich gesagt habe, die Brieftaschen und die Identitäten und Geld wird interoperabel sein. Wir können das nicht bloß in Deutschland lösen.
Eine Frage von da drüben. Eine Information, die nützlich sein könnte. Elaine Barker, eine Frau, die bei der NSA die Hintertüren gemacht hat, die DRGB-Hintertür. Sie ist jetzt die Köpfin von Kryptographie bei Amazon. Oh, das ist interessant. Danke.
Vielen Dank für deine Arbeit. Bezug auf die Offline-Brieftasche ist es jeder Euro einmalig oder ist es noch nicht entschieden? Der digitale Euro ist fälschbar. Es sagt ganz klar, dass jeder digitale und Papier-Euro direkt austauschbar sein soll. Wie das technisch umgesetzt werden soll, ist dann wiederum gestrittig. Es ist unklar, ob da ein eindeutiger Identifizierer an den digitalen Euro angebaut ist. Das Gesetz sagt das nicht und das Gesetz muss die technische Implementierung festlegen, ob man Profiling, Tracking von digitalen Euro-Münzen oder Scheinen implementieren möchte. Du sagtest, das ist dasselbe wie eine EU-Banknote und die hat eine serielle Nummer, aber sie könnten behaupten, dass auf dieselbe Art, auf legale Weise, du kannst nicht sagen, eine Mate kostet 2,50 Euro, aber ich akzeptiere nur eine digitale Euro, die mit einer bestimmten Seriennummer enden. Aber man könnte auch das Geldwäschebekämpfungseinrichtung sagen, wir müssen das Geld verfolgen können anhand der Seriennummer. Und das wäre ein großer Kampf, weil Geldwäschegesetz bereits ein Riesenproblem ist in Bezug auf Privatsphäre, weil es ist super schwer und wir können nicht Geldwäschegesetze wieder überschreiben durch den digitalen Euro.
Anti-Geldwäschegesetze werden oft diskutiert im Hinblick darauf, dass man Zahlungen einschränken können muss. Und bei einer digitalen Zahlung wäre eine Implementierungsmöglichkeit, dass die Offline-Brieftasche nur so und so viel Euro enthalten darf, um Geldwäsche zu verhindern. Ja, das steht sogar schon im Entwurf in verschiedenen Arten. Man könnte zum Beispiel ein Ausgabelimit haben und es gibt eine Grenze für die digitalen Online-Euros, die man haben kann. Und natürlich geht es um Anti-Geldwäsche. Aber die Banken sind natürlich sauer auf die Europäische Union, denn wenn man 10.000 Euro bei der Deutschen Bank hat, dann ist das tatsächlich Geld, das sie halten und an anderen Stellen für Kredite einsetzen können. Und wenn man aber 10.000 Euro im digitalen Euro-Konto hat, dann kann die Bank das überhaupt nicht nutzen. Das ist viel eher wie das Geld, das du unter deinem Kopfkissen hast. Und die Industrie ist deswegen super genervt von der Europäischen Union, weil das ihr Geschäftsmodell gefährdet.
Factor of the trusted execution environment. What other considerations does the policy?
Du hast bereits gesagt, dass das nicht mit einer geschützten Umgebung zu tun hat oder dass das Gerät ein vertrauenswürdiges Beweis ist und nicht der Benutzer tatsächlich der Angreifer ist. Und die ultimative Lösung dafür ist eine Zertifizierung. Und wenn es den Stempel hat, dann glauben wir es blind. Das ist das einzige Ding in der digitalen Euro-Verordnung. Und es gibt Regelungen, wer haftet und es gibt keine Verkäuferhaftung für Doppelausgaben von einem digitalen Euro.
Es gab hier auf dieser Bühne gestern einen Vortrag über GNU-Taler. Ja, es muss gestern gewesen sein. Gibt es irgendwelche Ideen aus Projekten wie GNU-Taler oder ähnlichen, die sich der digitale Euro ausleiht? Oder sind diese Projekte oder die Ideen davon in die Debatte eingeflossen? Ja, also Marie hat mich im Grunde genommen zu diesem Talk gezwungen, die gestern den Vortrag über GNU Taler gehalten hat. Und die rechtlichen und die praktischen Teile sollte man zusammenbringen. Und es gibt nun in der Schweiz eine Organisation, die mit GNU Taler arbeitet. Und insbesondere wenn es um Offline-Ausgaben geht, dann gibt es Argumente, die der Europäischen Kommission vorgelegt wurden, aber es waren politische Beweggründe, die dazu geführt haben, dass es sowohl das Online- als auch das Offline-System gibt. Und für das Taler-Team kann ich sagen, dass wir mit der Europäischen Zentralbank gesprochen haben und wir sind absolut uns bewusst der Existenz von GNU Taler, aber technische Tipps entgegenzunehmen ist nicht so unser Ding. Außer Österreich, die einzigen waren, die gesagt haben, GNU Taler wäre die bestmögliche Implementierung. Und wir haben schon mit Zentralbanken von verschiedenen Mitgliedstaaten gesprochen und der Europäischen Zentralbank und die haben alle gesagt, nee, wissen wir nicht.
Gibt es weitere Fragen? Bitte hebt eure Hände. Gab es praktische und nützliche Dinge, die wir hier tun können, um diesen Gesetzgebungsprozess zu stoppen? Bei dem digitalen Euro sind wir zum Glück sehr, sehr früh und die Debatten fangen an. Wir können uns zusammentun in einer Runde. Wir können Kontaktdaten austauschen und schauen, welche Nichtregierungsorganisationen Interesse haben, gegen dieses Gesetz vorzugehen. Wir haben gerne Unterstützung von Juristen und von der Tech-Community und die auf praktischen Implementierungen basieren. Wir möchten diese Punkte gerne machen und es ist wichtig, es sich erstmal zu organisieren. Es gibt legale, gerichtliche Betrachtungen. Wir brauchen das ganze Bild, was funktionieren könnte und was nicht. Überblick, dieses Ding wäre nützlich. Es ist eine lange gewundene Straße. Wir müssen reden mit lokalen Regierungen, auch mit Zentralbanken und generell gibt es Interessenkonflikte, die uns eventuell dafür nutzen, dass wir das Ganze enden können und vielleicht gibt es unerwartete Alliierte in diesem Prozess. Die kurze Antwort ist, organisiert euch, darum sind wir hier. Und bei dem EIDAS-Entwurf sind wir so weit im Prozess, dass wir nur noch die Hände der Verhandler festhalten und das versuchen zu beeinflussen. Und es gibt, der Vorgang ist ein Albtraum. Es gibt 60 Seiten Papier, die man abends, nachts bekommt und bis morgens um 8 abgeben muss. Und es gibt einzelne EU-Mitgliedstaaten, wo man gezielt schieben kann. Zum Beispiel in Spanien kann man ein bisschen mehr drücken, weil Spanien gerade die Präsidentschaft hält. Da kann man ein kleines bisschen mehr Druck ausüben. Und sobald der Prozess im Trilog ist, ist es inhärent geheim. Man kann im Parlament ist alles offen, man kann Streams gucken. Im Trilog ist alles geheim und man kommt nicht mehr an die Texte und die dürfen nicht geteilt werden. Und deswegen können wir den Prozess nicht mehr sehen und können nur noch hoffen, dass wir alles kriegen, was im Parlament festgestellt wurde. Beim EIRDAS-Prozess wird es etwas sein, was wirklich schlimm sein wird, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben versucht, es so sehr wie möglich zu entschärfen.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, da drüben.
Wir sind EpicenterWorks. Wir sind ein digitales, rechte Nichtregierungsorganisation.
Wir haben uns für die Vorratsdatenspeicherung, für die Bekämpfung eingesetzt. Und wir haben uns mit Netzneutralität beschäftigt und der digitalen Identität. Das war seit 2017 unser Thema. Und auch während der Pandemie sehr viele Covid-Gesetze. Wir sind eins dieser kleinen Schiffe, die dahin fahren, wo es wehtut. Und ja, wir können aber nur gemeinsam was erreichen. Und wir leben von Spenden. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann könnt ihr in einem vertieften Gespräch mit Thomas beim Abendessen halten. Vielen Dank, Thomas, für diesen wunderbaren Vortrag und einen großen Applaus. Und nun in eigener Sache, wenn ihr mithelfen möchtet zu dolmetschen, dann sucht nach C3 Lingo.